Ich habe jetzt einfach schon gedrückt. Das nimmt ja schon auf.
Ja. Gut, sitzt du gut. Das ist immer bei dir ein Problem. Du sitzt zu dicht dran oder du bist zu weit weg. Aber jetzt mit dem Popschutz ist ja, da kannst du jetzt auch nicht mehr übersteuern wie im März. Es heilt hier so ein bisschen, ne? Aber ich glaube, das geht, oder? Geht. Sonst habt ihr halt Pech. Mhm. Ich bin so ein bisschen. Erstmal hallo, lieber Jörg. Jörg Folter.
Hey Philipp.
Hallo. Ja. Das nach längerer Zeit mal wieder in der offenen Folge. Aber du bist ja regelmäßig bei Patreon. Und ich habe es schon angekündigt. Ich habe jetzt, ich glaube jetzt 87 Patreons. Bei 100 überlege ich mir mal was. Habe ich ja schon mit Hanna angeteasert. Mhm. Da gibt's was. Vielleicht hat es was mit dem Getränk zu tun. Wer weiß, Hanna hat es so wild ins Blaue hineingeraten. Da bist du auf jeden Fall regelmäßig. Ich finde, das sind immer sehr gute Folgen, weil wir auch diesen schönen roten Faden haben, Kulturlandschaft.
Ich bin ja auch Patreon übrigens.
Falls du bist auch Patreon, ja. Ich fand das halt so schön. Ich habe das Christian auch mal erzählt, dass du mal der Jungle World eine Kündigung per Mail geschickt hat. Ich sag das jetzt einfach.
Ja.
Das muss ich ja für nichts schämen. Ich finde das ja gut. Du hast der Jungle World eine Mail geschrieben, von wegen die Kohle, die du sonst im Monat immer für die Jungle World ausgegeben hast, kriegen jetzt Christian Schneider und Philipp Hanslick mit ihrem Patreon-Abo.
Die haben übrigens vergessen, mir das Online-Abo zu kündigen. Also ich kann auf mein Online-Abo noch zugreifen. Also
kannst du diese wunderbaren...
Aber ich lese sie trotzdem
fast nicht mehr. Nee, ja. Wirst du auch nicht warum. Hm. Also doch, manchmal so Feindliteratur. Mittlerweile ist die Jungle World ja auch... Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, wie die so sind. Ich kriege ab und zu mal so Artikel, so besonders schlechte Artikel mal zugeschickt. Und dann denke ich mal, gut,
ja, wer hätte das ahnen können, dass es so
weit kommt. Die waren ja schon immer auf so eine unerträgliche Art um Ausgewogenheit bemüht.
Mhm. Und das hat mich schon immer hin und wollten so ein bisschen Le Mans Diplomatik sein, viel Außenpolitik. Und
ja, ich will auch gar nicht die Leistung von manchen Autoren, will ich auch gar nicht schmälern. Gab den Ivo Botzit oder wie der heißt, habe ich ganz gerne gelesen früher. Ja,
auch Magnus Klauer hat da viel geschrieben,
genau.
Schreibt sogar noch.
Da genau, schon gute Autoren. Genau, Thomas Maul hat da auch immer unter Pseudonym geschrieben, sagen wir so ehrlich. Also da haben natürlich auch gute Autoren geschrieben, aber insgesamt, naja, gut, egal. Scheiß auf die Jungle World. Ich habe gerade auf dem Kurs, jetzt bin ich mal zu spät gekommen, weil ich mich gerade noch mit dem Finanzamt auseinandersetzen musste. Es ist natürlich so, im Sommer habe ich immer relativ wenig Einnahmen, weil da einfach nicht so viel geht beruflich. Deswegen kommt alles zu Patreon. Nein, ich will nicht rumbetteln, aber es lohnt sich trotzdem. Aber ja, weißt du was, ihr lieben libertären Hörerinnen und Hörer, ihr habt mich soweit. Steuern sind Raub. Ich sage es jetzt dir, Steuern sind Raub. Das ist mein Geld, das habe ich mir verdient mit meiner eigenen Arbeit. Und der Staat kommt halt, also ich muss so viel Kohle an diesen verfickten Staat bezahlen. Einkommensteuervorauszahlung, Nachzahlung, Umsatzsteuer. Dann muss ich doppelt vorausbezahlen und nachbezahlen für dieses und für nächstes Jahr. Also das ist einfach so viel Kohle, was einfach mir weggenommen wird. Okay, vielleicht kriege ich mal Almosen zurück. Herzlichen Dank. So, naja. Ja, Steuern sind Raub. Du kennst das halt, du bist selbstständiger Unternehmer, Jörg, ne?
Ja.
Ja.
Das bereitet auch mir auch körperliche Schmerzen sogar.
Ich habe wirklich, ich hatte dazu noch einen kurzen Telefonat mit so einer Finanzamtstruller und habe wirklich gedacht, liebe Somalia, nein, das schneide ich jetzt raus. Aber man kennt ja, nein, ach komm, das führt zu weit. Führt den Gedanken selber zu Ende. So, also, ich möchte aber noch ankündigen. Heute ist Freitag. Ich glaube, ich lade die Folge auch gleich hoch. Das heißt, das sind 3 offene Folgen innerhalb von 5 Tagen. Dafür gibt es vielleicht nächste Woche keine, weil ich da mit meinem Sohn in Urlaub bin. Also ich fahre selber noch, also wir fahren an die Ostsee. Ich bin selber aber auch noch ein paar Tage in Lübeck und werde da auch noch was aufnehmen für Patreon mit meinem alten Mitbewohner und ehemaligen Label-Mitbetreiber Jens. Liebe Grüße, der war auch schon mal bei Patreon. Erste oder zweite Folge, glaube ich, die ich gemacht habe im Januar. Genau, da werden wir viele alte Anekdoten erzählen. Und der Typ ist halt so richtig schön intuitiv. Also der weiß so, der war nie in irgendwelchen Polit-Szenen, aber der weiß halt intuitiv, was halt gut ist und was schlecht ist. Und der hat schon vor ein paar Jahren gesagt, was meinst du, warum so viele Leute die AfD wählen? Das hat er schon 2016 gesagt. Und dann hat er auf so einen Aufkleber gezeigt, wo drauf stand, fuck AfD. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Und das wird auch, glaube ich, ein bisschen Schwerpunkt sein heute. Genau, aber ich sag noch, ich kündige es nochmal kurz an, bevor ich dich dann ins Wort kommen lasse. Es gab letzten Sonntag die Folge mit dem Badia zum Iran und auch nochmal die Erklärung, warum wir die USA bei aller Kritik an Biden und so weiter immer noch 1000-mal lieber mögen. Die kriegst du nämlich trotzdem hin, vernünftige Politik gegen das iranische Regime zu machen. Dann hatte ich am Dienstag habe ich das Raukela mit Hanna, auch wieder eine Top-Folge natürlich. Alle lieben Hanna, alle lieben Ecke. Ecke war auch bei Patreon letzte Woche. Heute bist du dran und heute Abend am Freitag, die lade ich dann, glaube ich, aber erst morgen hoch, gibt's einen theologischen Schlagabtausch zwischen dem libertären Genossen Fred aus Hamburg, der ist Protestant, auch überzeugt, da bin ich sehr gespannt. Und die Isabelle, die das Baba-Book-Magazin macht, die ist Katholikin. Mhm. Und die hatte ich auch schon einmal auf eine Folge, einmal in der Patreon-Folge. Das ist auch so eine der Newcomerinnen des Jahres, würde ich sagen. Die kamen auch beide sehr gut an, die Folgen. Und ich freue mich sehr. Ich werde das nur moderieren und dann lasse ich die beiden einfach erzählen. Natürlich wird Einstieg wird natürlich queere Kirche. So viele Leute treten aus der katholischen Kirche aus. Es gibt irgendwelche Pumuckl-Pastoren, die irgendwas von Gottes Queer und Black Lives Always Matter reden. Das wird der Einstieg und ansonsten überlasse ich denen das theologische Feld, da habe ich nämlich wenig Ahnung von. Aber ich bin eher Team Katholizismus,
sage ich. Sehr mal. Neugierig. Also Isabel, die Folgen finde ich sehr, sehr gut bei dir. Fred, habe ich auch netter Typ, ich saß ja neben ihm bei deiner Frau.
Genau, der war ja auch vor knapp 2 Wochen da beim Sommerfest, was übrigens sehr, sehr gut war, wo auch alle nochmal geschrieben haben, super, war ein super Abend und machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Bei dir natürlich, sonst. Genau, und jetzt, das war der kleine Werbeblock und der kleine Hassblock aufs scheiß Finanzamt, aber jetzt würde ich sagen, wir hatten uns ja überlegt, Schwerpunktthema. Stichwort Rackets.
Ja.
Und man kann ja, wir haben ja auch so ein bisschen neben der Kulturlandschaft immer auch oft das Thema Wendezeit, frühe 90er Jahre. Wie sah es da aus und der Vergleich zu heute? Weil damals, vielleicht gab es ja wirklich einen Rechtsruck. Ich würde sagen, ja. Ich glaube, andere Leute würden auch sagen, ja, klar. Lichtenhagen, Verschärfung des Asylrechts, explodierende Neonazi-Szene gerade im Osten. Brandanschläge in Solingen, Mölln, Lübeck, Hoyerswerda, man kennt das ja mit Toten damals. Und heute haben wir halt, aber heute haben wir einen ganz, ganz schlimmen Rechtsruck und der Faschismus greift von Sonneberg aus zur Macht. Ganz klar ist es nicht mehr aufzuhalten. Ich habe das schon ein bisschen mit Hanna gemacht, wobei es sind noch so ein paar Schmankerl mir danach noch reingespült worden. Aber bist du damit einverstanden? Wir machen jetzt so ein bisschen Sonneberg und das wäre auch der Übergang nochmal in diese Zeit, frühe 90er Jahre vergleichen und dann auch, vielleicht schaffen wir auch den Übergang zu diesen Racket-Theorien. Was war das damals eigentlich und kann man davon heute so reden? Hm? Klingt das jetzt ein bisschen wirr?
Ja, okay. Wir machen es unterhaltsam.
Gut, ich bin nämlich nicht so gut vorbereitet, aber du hast seitenweise die A4-Zelle vollgeschrieben.
Eine Serviette.
Gut, also Sonneberg. Ich habe echt, also das hat ja jeder mitbekommen, dass da irgendein AfD-Typ, ich weiß noch nicht mal, wie der heißt, der ist da mit Mehrheit zum Landrat gewählt worden. Abgesetzt davon, dass Sonneberg irgendwo, ich weiß noch nicht mal, wo das ist, niemand kennt das, niemand hat davon jemals davon gehört.
War die südlichste Stadt der DDR, deswegen war die relativ...
Ja, du kennst das, okay. Ja, du kennst das. Mhm. Gut, also ich meine, man muss jetzt nicht nochmal alles aufdröseln, was da passiert ist. Ich würde jetzt einfach nur mal sagen, ich habe eine diffuse Ahnung, wo man das zusammenhängen könnte. Geil, das will ich noch vorweg sagen, weil das ist nämlich auch noch... Das passt nämlich dazu. Und zwar gehen wir jetzt mal über den großen Teich in die USA. Da habe ich dir gestern auch noch zugeschickt, ne? Affirmative Action?
Ich glaube nicht,
ja. Ich habe dir den Artikel in der LZZ zugeschickt, glaube ich. Oder zumindest in den Screenshot.
Ach so, ja, ja.
Die Hautfarbe soll bei der Aufnahme an Universitäten in den USA keine Rolle mehr spielen. Der Supreme Court heißt die Klage gegen Affirmative Action gut. Das oberste Gericht der USA hat die Berücksichtigung der Hautfarbe oder Abstammung von Bewerbern bei der Zulassung an Universitäten für verfassungswidrig erklärt. Okay, würde ich sagen, gut, gut. Das war 1957 auch eine richtige Entscheidung, dass Weiße nicht einfach aufgrund ihrer Hautfarbe Schwarzen vorgezogen werden sollten. Und heutzutage ist es auch eine richtige Entscheidung, dass man POCs nicht einfach aufgrund ihrer Hautfarbe Weißen oder asiatischstämmigen Amerikanern vorzieht. Also ja, ich würde sagen, da siegt die Vernunft. Und diese woke Dystopie ist auf dem Rückgang und man merkt es. Es gibt der Supreme Court, natürlich die NZZ ist noch relativ lesbar, aber auch da darf natürlich der Hinweis nicht fehlen, dass der Supreme Court unter Trump natürlich deutlich nach rechts gerückt ist, wo ich mir denke, das sind ganz normale Entscheidungen. Das ist völlig, das widerspricht eklatant der amerikanischen Verfassung, dass Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft bevorzugt oder benachteiligt werden. Das haben die Amerikaner, die Bürde der Sklaverei, das ist halt leider so, aber das haben die Amerikaner ja irgendwann in den 50ern, also es gab einen Bürgerkrieg deshalb in den USA, und in den 50ern haben sie die Rassentrennung nach und nach aufgehoben. Das war richtig so. Das ist völlig normal, dass Menschen sind unabhängig ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht oder sexuellen Orientierung gleich zu behandeln. Sie sind nicht gleich, aber sie sind gleich zu behandeln. Und dass dieser Schwachsinn mit dieser Affirmative Action, wo halt bewusst dunkelhäutigen Menschen bessere Karten eingeräumt wurden, obwohl sie teilweise schlechtere Noten hatten als weiße amerikanische Mitbewerber an Colleges. Das ist halt, also das ist eine Form von umgedrehten Rassismus. So, und da sind wir mittlerweile angekommen. Und jetzt siegt die Vernunft nach und nach, beziehungsweise das System reguliert sich langsam selbst. Und ich bringe jetzt einen edgy Point. Der Wahlsieg eines AfD-Kandidaten im Kreis Thüringen, irgendwo in Thüringen, das ist jetzt zwar, ich habe keine Lust, mich mal von der AfD abzugrenzen, aber natürlich ist das eine Partei, finde ich jetzt auch nicht geil, nur auch das ist ein Symptom davon, dass die Leute von dieser Hier ist es halt diese woke Klima, Grün, irgendwas Propaganda. In den USA ist es halt vor allem dieses Affirmative Action Ding, dieses nur noch Race, nur noch Race, nur noch Race. Hier geht's ja auch in die Richtung. Aber das sind Symptome davon, dass die Leute die Schnauze voll haben davon. Witzigerweise, Umfrage in den USA ist auch, Affirmative Action lehnt die Mehrheit der Amerikaner ab, und zwar egal, ob es Republikaner oder Demokraten sind. Biden hat natürlich rumgeheult, wird ihm aber nichts nützen. Insgeheim weiß der auch, dass das Schwachsinn ist. Das macht er nur, damit er halt diese Handvoll Irren da auf seiner Seite wähnt. Aber
broke
get broke funktioniert nicht. Ich
bin mir nicht sicher, ob das System sich selbst reguliert oder selbst heilt. Von der Sorte gibt es ja jetzt etliche Nachrichten. Es gab ja auch aus der Heute-Show diese eine Journalistin, die da ausgestiegen ist.
Genau.
Das sind so kleine Sachen. Ja, ich freue mich auch, dass das passiert, aber ich habe die Befürchtung, dass es da nicht so eitel Sonnenschein ist. Ich denke eher, also was ja, ich sag mal jetzt ein Gemeinplatz ist, dass wir eine Parzellierung der Gesellschaft erleben, dass es viele Bubbles gibt, die nicht mehr miteinander kommunizieren und so weiter, ist ja allgemein bekannt.
Ja, das ist ja auch nicht erst seit gestern so.
Was aber diese Bubbles überformt, glaube ich, ist so ein Rechts-Links-Gegensatz, den es gar nicht mehr gibt. Ja? Also eine Ursache davon ist zum Beispiel, eine Erscheinung davon ist zum Beispiel, dass diese Woken teilweise für links gehalten werden oder sich selbst auch als links wahrnehmen. Oder andersrum, dass viele Parteien, die jetzt neu entstanden sind in Europa, in Ungarn, Frankreich und in vielen Ländern einfach pauschal als rechts, vor allem in der deutschen Presse, als rechts und oder rechtsradikal wahrgenommen werden.
Da gibt es übrigens einen guten Artikel, ist auch schon ein bisschen älter, von Jan Gerber. Der war ja auch mal hier zum Gast, mein herausforderndster Gast. Aber der kann wirklich gut schreiben. Und es gibt einen älteren Artikel in der NZZ, glaube ich, von ihm. Alles Faschisten außer Mutti. Super Artikel, wo er halt mal mit diesem ganzen Links-Rechts-Schema, wie das nur in Deutschland gedacht wird, aber auf alle anderen Länder der Welt übertragen wird.
Genau.
Damit sehr, sehr
vielleicht habe ich auch diesen Artikel sogar gelesen und referieren ihn jetzt unbewusst.
Ja, bitte.
Aber was Jan Gerber vielleicht geschrieben hatte, wie gesagt, ich kann mich nicht genau erinnern, ist ja, dass diese ganzen Bubbles, diese Parzellierung der Gesellschaft nur überformt wird von dem Rechts-Links-Gegensatz. Und jetzt ist die große Frage, ist das gut oder schlecht? Also ist es vielleicht nicht sogar so, dass diese Überformung durch den Rechts-Links-Gegensatz das Ganze irgendwie so rationalisiert noch? Ja, weil das ist ja unser Thema heute, war der Zerfall der Gesellschaft in Rackets, was ja nichts anderes ist als die Zustände von Haiti, die uns im schlimmsten Fall drohen, oder von Nigeria.
Ja, oder also Libanon.
Der Kampf aller gegen alle, genau, Libanon, auch ein gutes Beispiel. Ist es nicht das, was uns erwartet, wenn diese Rationalisierung von, diese Überformung sozusagen, diese Rationalisierung wegfällt? Ja, damit will ich das nicht gutheißen, logischerweise. Wir sind uns, glaube ich, einig in unserem Hass auf die Woken. Und deswegen finde ich diese Entscheidung gut, und ich finde auch respektabel, dass dann diese Journalistin aus dem Heute-Journal da aussteigt und selbst Leute wie Sarah Somunshu oder Noor, die ich früher verachtet habe, mittlerweile sind das meine Buddies im Geiste.
Ich dachte, wir können uns Alliierten im Geiste können wir uns nicht mehr aussuchen.
Oliver Pocher gehört jetzt auch schon dazu.
Schlimm, oder? Til Schweiger gehört dazu.
Til Schweiger.
Ist das nicht furchtbar?
Das ist wirklich gruselig, aber
ja.
Aber das eigentliche Problem ist, das Pendel schwingt vielleicht zurück, aber ja, in welche Richtung oder in viele Richtungen, und das ist ja das Interessante. Es sind ja nicht nur die Woken, die sozusagen unsere Gegenwart mit den Kategorien, die 30, 40, 50 Jahre alt sind, interpretieren. Ne? Also dieser Rückschluss, wir stehen kurz vorm Dritten Reich, auf so einem Schwachsinn kommt jemand, der überhaupt kein historisches Urteilsvermögen hat. Auf so einem Schluss kommt jemand, dem völlig die Kategorien fehlen, um eine Situation zu beurteilen. Dieser Mangel an Kategorien und Urteilsvermögen, der betrifft viele leider in unserer Gesellschaft, nicht nur die Woken.
Ja, das ist richtig. Wobei, ich habe gleich mehrere Gedanken dazu. Und zwar, bevor wir auf diesen Zerfall der Gesellschaft als Dystopie, vielleicht aber auch als Utopie, je nach Betrachtungsweise, können wir sehen, aus den Trümmern der alten Gesellschaft erwächst,
ja,
eigentlich original die Sozialistin Ernst Busch war es, ne? Vielleicht erwächst aber auch eine ganz andere Republik. Mal gucken, werden es sehen. Aber erstmal dieses mit dem Woke halten sich eigentlich für links. Es ist schon so, dass es gibt ja ehrliche Linke, die noch linke Sachen machen, Sozialpolitik, Klassenkampf und so weiter, die natürlich mit diesem Woken Kram nichts zu tun haben. Also auch ein Wolfgang M. Schmidt, der auch immer mal ganz vernünftige Gedanken fasst, oder auch eine Sarah Wagenknecht, die halt eine authentische Linke ist. Das Buch von ihr ist auch nicht schlecht, wobei ich trotzdem ganz sicher nicht mit ihr zum Ende gehe. Ganz, 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 ganz sicher nicht. Aber das sind natürlich Leute, die sagen, ich bin doch links und das hat mit links nichts zu tun. Das ist dann Neoliberalismus oder das ist halt irgendwie die, was weiß ich, die liberale Spaßgesellschaft. Aber hier geht es doch eigentlich um ganz andere Dinge. Das ist richtig. Aber vielleicht müssen die Leute mal anerkennen, dass das, was sie als links jahrzehntelang so gesehen haben, dass das nicht mehr links ist.
Richtig.
Beziehungsweise genau. die Definitionsheit darüber, die Hoheit darüber, was links oder was rechts ist, haben ja gar nicht mehr die Leute, die sich selber noch so definieren. Mir würden bestimmt auch Leute sagen, du bist rechts. Jörg, du bist sicherlich auch rechts. Weil das sage ich nicht von mir aus, sondern das sagen bestimmt irgendwelche anderen Leute, die jetzt einfach sagen, ich habe jetzt die Diskurshoheit darüber. Und eine Sarah Wagenknecht geht irgendwie auch als rechts, obwohl sie eigentlich ja eine klassische Linke ist.
Aber das ist ja, was ich meinte.
Ja.
Das ist ja, was ich meinte. Wir haben diese vielen kleinen Minimilieus, die sich selbst als links, rechts, wie auch immer wahrnehmen und aber halt nicht mehr diese einheitliche Gesellschaft abbilden, die irgendwie noch halluziniert wird durch die Überformung des Rechts-Links-Gegensatzes.
Ja, sie halluzinieren immer die liberale, offene Gesellschaft, was auch immer das heutzutage noch sein soll.
Aber auch die ist unterteilt in rechts und links.
Ja, natürlich, aber die Leute brauchen anscheinend diese politischen Kategorien, obwohl eigentlich da, also ich finde spätestens seit den Corona-Maßnahmen ist das absolut obsolet. Also da passte kein Blatt mehr zwischen dem Winfried Kretschmann, einer autonomen Antifa und einem Markus Söder. Also alle haben für ultraharte Maßnahmen plädiert und die einen sind linksradikal, der andere ist irgendwie linkskonservativ und der andere ist rechtskonservativ.
Ja, es gab auch diese Petition der AfD zum Thema Israel, die damals Thomas Maul verteidigt hat, diesen kleinen Skandal hier in Leipzig gab. Also diese Fronten sind längst aufgeweicht und verlaufen kreuz und quer. Also,
genau.
Ja, aber das ist ja eine Binsenweisheit.
Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, ja. Trotzdem, ich denke mir halt, man muss halt auch da nicht versuchen, verzweifelt an irgendwelchen alten politischen Kategorien festzuhalten, die ja so nicht mehr stimmen. Also wenn man sich die Geschichte der Linken anguckt in Deutschland, ich sehe das jetzt nur in Deutschland, aber global war es wahrscheinlich auch so, dass halt die Linke, die neue Linke nach 45, sage ich jetzt mal, dass die sich ihren Klassenkampf imaginiert hat mit Arbeitern, die sich gerade in Deutschland überhaupt nicht für die interessiert haben. Es waren halt immer Studenten aus gutem Haus. Ich habe jetzt gerade nochmal so eine Kurzbio über Bernward Vesper und Gudrun Ensing gelesen. Und ja gut, also Kontakt zur Arbeiterklasse hatten die natürlich nicht. Schön die protestantische Pfarrerstochter und er der Sohn vom Nazi-Dichter. So, die dann aber auf, naja, man kennt die Biografie von diesen Leuten, ja. So, und das hat mit der Arbeiteragitation wirklich überhaupt nicht geklappt. Und dann ist man dann weitergegangen. Die Schlauen sind nach der totalen Niederlage 77, sind sie dann weitergegangen, wie gesagt, okay, das klappt halt irgendwie nicht. Bewaffnet gegen den Staat kämpfen, den Weltimperialismus stoppen und dann hier noch die Arbeiterklasse mobilisieren für den, was weiß ich, leninistischen Befreiungskampf. Das klappt hier hinten und vorne nicht. Okay, jetzt machen wir was anderes. Jetzt machen wir Politik der ersten Person und sehen die, infiltrieren die so neuen sozialen Bewegungen, die auch eigentlich weder links noch rechts waren am Anfang. Anti-AKW und Friedensbewegung war eine ganz wilde Mischung. Da sind Altnazis mitgelaufen, da sind Ökos mitgelaufen, da sind links.
Die Öko-Bewegung selbst war.
Genau. Da sind Baldo Springmann und so weiter, Alfred Mechtersheimer, das waren Faschos. So. Also, genau. Ja. Und auch ein paar Alt-68er haben auch den Turn gemacht. Günter Maschke, Oberlechner, Rabe und natürlich ganz prominent Horst Mahler, die sind alles Neonazis geworden später.
Aber ich meinte was anderes. Ich meinte,
Ich meine halt nur, das zeigt halt, damit wollte ich eigentlich nur diese Historisierung aufgreifen, die die Linke ja selber gewählt hat. Das war immer die tonangebende Linke, hat dann immer gesagt, okay, das klappt nicht, machen wir das Nächste. Das klappt nicht, machen wir das Nächste. Und jetzt sind sie mittlerweile bei Identitätspolitik und Wokeness angekommen. Und dann ist das hier, das ist halt das, was heute als links wahrgenommen wird. Ob das jetzt wirklich per se streng nach Definition links ist, ist eine andere Frage. Hm. Aber das ist halt, das sind die tonangebenden Linken. Ja. Und deswegen ist eine Wagenknecht ein Anachronismus.
Ja, diese Kategorie links halte ich mittlerweile auch für völlig obsolet. Ja. Also die Zeit, in der diese Unterscheidung rechts und links inhaltlich Sinn macht, die ist einfach vorbei. Ja, auch das
ist richtig.
Ich meinte aber was anderes. Wird es vielleicht in ein paar Jahren einen Punkt geben, wo wir uns zurücksehen nach dieser Zeit, als es diese klare Rechts-Links-Unterscheidung noch gab. Also nicht nur, weil sie rationalisiert hat, sondern weil sie auch zivilisiert hat.
Das ist richtig, ja.
Und das halte ich nicht für ausgemacht. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber Stichwort Haiti, ja, also man kann, oder Libanon, man kann sehen, wie Gesellschaften aussehen, die völlig zerfallen. Oder Jugoslawien war direkt vor unserer Haustür.
Stimmt, genau. Schon gar nicht so lange her, ja.
Und da ist jedes zivilisierende Moment, egal welches, erstmal besser als die jeweilige Realität gewesen.
Also du meinst, eine Rückkehr in das klassische Links-Rechts-Schema würde...
Nein, ich fordere das nicht.
Das heißt ja nicht, dass du das forderst. Ich fordere auch nicht, dass die Leute die AfD wählen. Ich sage halt nur, das ist ein Symptom davon, dass die Leute die Schnauze sowas von voll haben.
Das war jetzt sehr spekulativ und ich will auch nicht weiter spekulieren, weil man sich dann verzettelt in weiteren Spekulationen.
Okay, aber ich fasse das mal so zusammen. Du würdest sagen, diese klassische Kategorisierung links-rechts hat zumindest noch für ein stabilisierendes Moment
der Gesellschaft.
Genau, ja.
Dafür gesorgt. Okay, gut. Ja. Gebe ich dir recht, weil wenn ich daran zurückdenke, an meine eigene Jugend, die ist halt gerade mal 20 Jahre her, dann war das halt noch so, dass die CDU, die waren konservativ und die haben konservative Sachen gemacht und ich als junger linker Punker konnte die in voller Inbrunst hassen, weil die mir mein autonomes Jugendzentrum platt machen wollten. Mhm. Ich wünsche mir diese CDU zurück. Ja. Ich wünsche mir eine CDU zurück, die sagt, das autonome Zentrum muss weg, weil die Musik- und Kongresshalle daneben braucht mehr Parkplätze. Das war damals da hat die CDU vor 20 Jahren in Lübeck, als ich da gelebt habe, da bin ich ja aufgewachsen, da hat die absolute Mehrheit in der Bürgerschaft gekriegt und eins der ersten Sachen, die sie gesagt haben, war, die Walli, das AZ da, muss weg, weil die Musik- und Kongresshalle, wo halt wichtige kulturelle Events, die wir natürlich alle scheiße fanden, die braucht halt mehr Parkplätze. Mehr Stand, mehr, wir müssen mehr an die Wirtschaft denken. Nee, nicht die Wirtschaft. Der Mensch steht doch im Mittelpunkt. Und diese naive Vorstellung von Linken, die Wirtschaft hat den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. So denken Nazis übrigens auch, wollte ich mal sagen. Kleiner.
Deutsche vor allem.
Ja. Ja, vor allem Deutsche. Genau. Naja, also, aber ich wünsche mir eigentlich diese CDU zurück. Ja. Aber die gibt's ja nicht mehr.
Ja, und an dem Punkt, diese Fehlwahrnahme der Gegenwart durch den Mainstream.
Genau.
Das Tanzer-Podcast nehme ich da natürlich ausdrücklich aus.
Vielen Dank, ich bin aber auch nicht Mainstream.
Genau. Richtig auch noch. Und das ist ja ein interessantes Phänomen. Man hat das damals schon bei der NSU erlebt.
Genau, das hat man auch
schon zu Ende diskutiert, glaube ich. Ja.
Genau.
Dass sowohl die NSU selber als auch die Öffentlichkeit mit den Maßstäben der 90er Jahre die Gesellschaft betrachtet haben.
Genau.
Und in Sonneberg, so dieses ganze Rumgeheule. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Ich glaube, Quattrumbilf war...
Nee, Tupoca Ogette, aber Quattrumbilf hat bestimmt auch einen Koffer.
Ja,
die würde auch gehen.
Und dieser ganze Pathos, also es ist ja...
Ey, aber also es gab wirklich noch Sachen. Ich hatte noch mal zitiert einen Twitter-Account, wobei der ist schon gelöscht. Ich habe das nicht verifizieren können, weil der war zu schnell weg, ob das jetzt überspitzte Satire ist oder ob das wirklich ernst gemeint. Der wurde zum Boykott eines... Was war das? Irgend so ein Eisenbahn... Also eine Firma aus dem Landkreis Sonneberg, Pika heißen die, die halt Modelleisenbahnen herstellt und so. Und da hat irgendein Twitter-Account...
Das habe ich gelesen, ja. Ach, war ein Fake, ja?
Oder? Weiß ich nicht, weil der Twitter-Account ist weg. Das war zu schnell weg, als dass ich das verifizieren konnte. Der hieße wie Rheinmann. Ich weiß nicht, ob das auch eine Firma ist oder irgendwie ein anonymes Profil mit 8 Followern oder so. Aber die haben aufgerufen, diese Firma zu boykottieren, weil die im Nazi-Landkreis Sonneberg ist.
Eine Konkurrenzfirma aus Suhl hat das vielleicht geschrieben.
Kann auch sein, wer weiß. Aber es geht ja noch weiter. Und zwar Rheinmann oder Rheinberg oder wie das hieß. Wie gesagt, Twitter-Account ist weg. Kann ich nicht mehr verifizieren. Aber es gibt Leute, die beim MDR arbeiten und die auch real existieren. Der hat noch ein blaues Häkchen bei Twitter. Das muss aber bald weg, das ist ja rechts. Und zwar Michael Voss twitterte: Das ist der Landkreis Sonneberg. Seine Bewohner haben heute in einer freien demokratischen Stichwahl einen Politiker, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD zum Landrat gewählt. Macht mit, schützt die Demokratie und boykottiert den Landkreis Sonneberg im Tourismus, in der Wirtschaft und auf allen Ebenen. Es darf später nicht wieder heißen, man habe es nicht gewusst. Also erstmal da, unter NSDAP macht man es nicht, genau wie Jürgen Kasek, unser Liebling aus Liebling Leipzig. Südvorstadt, da hat er eine Anwaltskanzlei gehabt, bevor er, glaube ich, die Anwaltslizenz verloren hat. Also,
ja, dann hat er irgendwie gemogelt.
Ja, irgendwas war da, ne? Naja, gut. Also der hat auch gesagt, die MSDAP wurde auch demokratisch gewählt. Also abseits davon, wie viel NS-Relativierung damit drin schwingt, ist das auch einfach, also das darunter macht man es halt nicht. So, aber dann finde ich auch, also wirklich, wenn irgendein anonymes Trollprofil irgendwie postet, twittert, wie da das und das boykottieren, okay, aber halt jemand, der vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlt wird, der sagt, fahr da nicht mehr hin, weil sonst haben wir hier das neue 1933, so gerieren diese Leute sich ja gerade. Das ist wirklich beeindruckend. Ja,
also dieses Milieu, also die Frage stellen wir uns ja oft, aber auch viele andere, die das kritisch sehen, was treibt die an? Ist es Blödheit oder ist es Berechnung? Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile keine Lust mehr, diese Frage zu stellen. Du auch nicht, wie ich höre.
Nö.
Ist völlig irrelevant. Ist mir scheißegal, ob Böhmermann zu dumm ist, sowas zu erkennen oder ob das Kalkül ist, ob die Leute an irgendwelche Pfründe ran wollen, ob die an Jobs wollen. Also ob das sozusagen ein Eigennutz ist. Also obwohl das schon wieder interessant ist, sozusagen, also was das eigentliche Motiv ist und was treibt sozusagen so ein Milieu, welche gesellschaftlichen Entwicklungen treiben so ein Milieu an? Oder
also ich würde es auf jeden Fall sagen.
Sind sie Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung?
Das sind sie, aber ich finde es auch immer wieder interessant, in welchen Kategorien diese Leute ja denken, die ja wirklich zu den Erlauchtesten der Erlauchten gehören. Mhm. Also wenn du beim MDR arbeitest, bist du ja quasi Verbeamter. Das ist ja wie das ist ein öffentlich-rechtlich alimentierter Lehrerposten.
Ja, nee, das ist persönlich verachtenswert, ist keine Frage. Ja, also da bin ich auch dafür, jeden zu verurteilen und anzugreifen, der das tut. Ja.
Aber ich meinte eher diese Kategorien, in denen diese Leute denken, das ist, da können wir auch wirklich den Bogen schießen zu den frühen 90er Jahren, wo ja auch, und da war es ja tatsächlich noch eine andere Zeit, wie gesagt, Brandanschläge, große Neonazi-Szene im Osten, ultra gewaltbereit. Da könnte man ja wirklich, also wo ja tatsächlich vielleicht diese Krakeele an Rostock-Lichtenhagen als Avantgarde des der CDU-FDP-Regierung galten, die danach ja 93 schön das Asylrecht verschärft haben. Mhm. Es ist immer so retrospektiv gesagt, sie haben es abgeschafft. Nein, haben sie nicht. Sie haben es eingeschränkt.
Aber das,
das ist so geil, weil da wurden ja genau genau denselben hysterischen Kategorien wurde da ja von links darauf reagiert. Wohlfahrtsausschüsse, wir müssen den neuen NS verhindern und so weiter. Und da hat es, würde ich aber sagen, da hatte das ja, widersprich mir, das können wir gerne gleich diskutieren, das wird ja, da bin ich sehr gespannt auf das, was du dazu sagen wirst, das hatte ja durchaus einen realen Kern.
Ja, im Gegensatz zu heute. Das ist ein guter Hinweis, aber diese Kategorien, die damals herrschten, das Bündnis von Mob und Elite, Gott, das hatten wir auch schon ein paar Mal, aber egal.
Das hatten wir alles auf Patreon. Wenn ihr das ausführlich haben wollt, könnt ihr euch bei Patreon anmelden und die
also Bündnis von Mob und Elite gab es möglicherweise in Rostock, weiß ich nicht, aber ich sehe es auch mittlerweile eher kritischer. Aber das sind die Kategorien, auf denen die Böhmermanns heute wieder immer noch zurückgreifen. Genau. 30, 40 Jahre später haben die keine Weiterentwicklung ihres Blicks auf die Gesellschaft erfahren. Und das ist ja das, was schräg ist.
Ja, das ist natürlich, das haben wir wirklich schon ein paar Mal gehabt. Das ist ja die Legitimationsgrundlage für die. Die sind halt, dieses Bündnis von Mob und Elite gibt es. Ja, das aber, halt nur nicht so, wie die das denken.
Ich bin ja eigentlich drauf gekommen, über so ein Buch, was vor kurzem erschienen ist.
Ja.
Wirklich hochinteressant ist und weswegen ich eigentlich nochmal so ein Déjà-vu hatte.
Mhm.
Das war auch kurz an der Spiegel-Bestsellerliste. Der Pate von Neuruppin heißt das.
Okay.
Und da geht's um so eine Mafia-Gang in Neuruppin, wie der Name schon sagt.
Das ist Brandenburg, ne? Neuruppin.
Brandenburg, gleich zum Mecklenburg, an der Grenze. Und das ist ein tolles Buch, muss ich wirklich sagen. Pate von Neuruppin. Und da geht es um so einen Freundeskreis, die mit einer Imbissbude angefangen haben und am Ende komplett Ostdeutschland mit Kokain beliefert haben. Also, wirklich die großen Player im Kokain-Geschäft. Und das Buch beschreibt diese Geschichte dort von den 90ern bis Anfang der 2000er. Ich glaube, in Brandenburg hat das auch noch mal ein bisschen länger gedauert. Die meisten Mafia-Gangs wurden Mitte der 90er, glaube ich, schon besiegt, sozusagen vom Staat. Also deshalb war das zumindest so auch in Leipzig. In Brandenburg hat es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert.
Mhm.
Ja, und durch dieses Buch bin ich eigentlich nochmal drauf gekommen und hatte überlegt, war das dann so, dass wir ein Nazi-Problem hatten? Oder also war diese ganze Diskussion um die Baseballschlägerjahre suggeriert das ja.
Naja.
Selbst Port hat ja Bücher dazu geschrieben.
Genau.
Oder war das eigentlich ein Gangland, was es nach der Wende gab? Und dieses Pate von Neuruppin, die sogenannte XY-Bande, so hieß die Truppe übrigens, weil die auf ihren Autonummern überall das XY eingefügt. die hatten auch, die haben sich auch mit Nazis rumgemacht. Gab es auch so ein paar, der eine ist schwer verprügelt worden, ist im Krankenhaus gelandet und
ja, die haben Faschos verprügelt, oder was?
Nee, umgekehrt. Die wurden, der eine wurde bei einer anderen Gelegenheit von Nazis verprügelt worden im Krankenhaus. Das taucht da so ferner liefen eigentlich noch auf. Und dieser Rechtsruck spielt gar keine Rolle, sozusagen, in diesem Buch. Und ich hatte wirklich so ein Déjà-vu, weil ich jetzt im Nachhinein auch sage, so nehme ich mittlerweile auch die 90er wahr. War es vielleicht einfach ein großes Gangland?
Mhm.
Ja? Und diese Überschneidung gab es ja auch von Nazi-Szene und Rotlicht-Szene und auch
Rainer Sonntag, ne?
Und auch viele Rainer Sonntag, da kennst du dich, glaube ich, besser aus. Aber auch viele linke Gruppen haben ja auch diese Anarchie ausgenutzt in dieser Zeit.
Und ja.
Wir können ja, also falls du deine Open-Air-Folge nochmal planst, ich hatte ja auch so ein Open-Air 1993, ganz kurz nur, ganz kleiner Exkurs in Dessau, wo auch die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Der damals ging gab's noch diese Bahntrasse von Berlin nach München, ging damals noch über Dessau, heute über Wittenberg. Das Festivalgelände war direkt neben der Bahn, also da wurde für zwei Tage der Bahnverkehr gesperrt.
Deswegen geht sie heute über Wittenberg wahrscheinlich.
Möglicherweise. Polizei hatte mehrere Hundertschaften in der Stadt, also die haben das nicht unter Kontrolle bekommen können. Ne? Mhm. Also diese wilden Wendenjahre wurden ja von allen ausgenutzt, von den Nazis und viel kleinere Maße halt von uns damals auch, vor allem aber von verschiedenen Gangs aus aller Herren Länder, die sich in der ehemaligen DDR breit gemacht haben.
Ist das das, was du meinst mit so einer Art von Racket-Herrschaft in Gangland, Wastelands oder so?
Das, ja, also ich glaube, dass das nur ein müder Abklatsch war von dem, was in Russland zum Beispiel passiert und Osteuropa. Mhm. Dort gab es das wirklich. Also dort gab es wirklich auch diese ursprüngliche Akkumulation, dass das gesellschaftliche Vermögen komplett neu verteilt wurde. Also da war mehrere Jahre unter Jelzin gab es einen jahrelangen Raubzug dieser Gangs quer durch die ganze Gesellschaft. Ich glaube, es hat Putin so ein bisschen eigentlich wieder befriedet, erst so richtig. Ach so. Und das war ein müder Abklatsch, was in Ostdeutschland passierte. Mhm. Aber ich glaube, es lohnt sich unter diesem Aspekt, diese Wendejahre sich mal anzugucken, vor allem, weil man einen Blick auch auf die heutige Zeit kriegt. Und welche Rackets heute halt am Ruder sind.
Ja, das würde mich nämlich mal interessieren, weil du hast ja gesagt, 90er Jahre Rackets, also Neonazis haben das ausgenutzt. Das ist, man muss ja dazu auch immer sagen, das hat Port nämlich auch mal, Wolfgang Port, ohne den keine Folge auskommt, die ich mit dir aufnehme.
Entschuldigung, darf ich ganz kurz noch Port zitieren?
Ja, bitte.
Port hat nämlich, hat in FAQ war das, glaube ich, oder im wie heißt das, Letzte Gefecht? Ich glaube, in einem der Bücher hat er auch, hat er teilweise seine Haltung revidiert. Und er hatte, er hat zu dem Buch das Jahr danach, wo er das Vierte Reich kommen sieht, das ist, glaube ich, 91 erschienen, schreibt er, ich habe die Jahre 90, 91 mit den Kategorien von 1933 beurteilt, weil ich keine anderen Kategorien hatte.
Genau, das meinte ich nämlich auch mit diesen...
Und das ist, finde ich, so mutig und selbst, also auch gucken uns die ganzen Intellektuellen in Deutschland an, keiner von denen hätte den Arsch in der Hose, so sein eigenes Werk zurückzunehmen. Das war auch ein typischer Pott, der in der Lage war, seine Meinung zu revidieren.
Genau.
Und das auch uneitel zu tun.
Genau, und das war nämlich, das meinte ich nämlich auch, da wäre auch so ein bisschen die Verbindung zu heute, wenn man sich diese hysterischen Kreischreaktionen anguckt, der herrschenden Elite, die alle jetzt sagen, das Vierte Reich, es geht von Sonneberg aus und dass dieselben Kategorien sind, in denen auch Port und andere linke, intellektuelle linke Wortführer 1990, 91, 92, 93 gedacht haben, nur dass Port, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie Broder sich dazu geäußert hat, Geisel ist ja zu früh verstorben, um das zu revidieren, der hat ja ähnliche Sachen gesagt oder geschrieben wie Port, Anfang der 90er, ich weiß gar nicht, wie Broder da, weiß ich gar nicht genau, wie der dazu gedacht hat, aber das ist natürlich tatsächlich, aber heute denken immer noch alle exakt in denselben Kategorien und das ist heute noch unwahrscheinlicher als damals und Port hat ja zumindest diesen Denkfehler eingestanden. Ich habe jetzt auch gerade von ihm noch die letzten beiden Werke gelesen, Kapitalismus Forever und Das allerletzte Gefecht. Das sind ja die letzten beiden Bücher, die er verfasst hat, bevor er gestorben ist. Großartig, großartig. Wie auch so schön mit dem Marxismus aufgeräumt wird und herrlich, herrlich. Dachte jetzt, ja, genau. Arrivederci Marxismus. Danke, Paul. Danke, Wolfgang, dass du es gesagt hast. Einfach nicht mehr dran festhalten an solchen überholten Kategorien. Ich wollte aber eigentlich diesen Bogen schaffen, genau, weil Port hatte nämlich auch geschrieben, Anfang der 90er Jahre, und das stimmt auch, dass halt es braucht im Osten, als es wirklich zu dieser Zeit mit Nazi-Schlägergangs und so weiter und es lebensgefährlich war für Schwarze oder Punker oder Schwule oder so weiter oder Juden halt in diesen ostdeutschen Abbruchgegenden, da hat er geschrieben, naja, diese Leute, das ist eine Art von Faschismus, der da jetzt herrscht, aber diese Leute brauchen keine klaren Strukturen, die brauchen keinen Führer mehr. Das wollten die ganzen kleinen West-Neonazi-Führerchen wie Worch und Kühn und Küssel und wie die alle hießen da, Prim, diese ganzen Versager, die heute entweder alle tot sind oder irgendwie völlig bedeutungslos sind, Millionenerbe durchgebracht haben wie Worch und wie Taxi fährt. Das wollten die gerne, aber die hatten diese Leute gar nicht im Griff. Und diese Leute hätten auch irgendwas anderes werden können. Die hätten genauso gut auch der Pate von Neuruppin sein können. Ja. Oder halt irgendwie Fußball-Hooligans. Oder sie hätten genauso gut auch irgendwelche, vielleicht hätten sie auch, wenn sie ein bisschen, hätten ebenso gut auch irgendwelche Linke sein können, weil alle ja diese de facto Anarchie ausgenutzt haben. Und diese Gewalt von rechts, die es da gab, war das austauschbar. Diese Leute brauchten politischen Überbau, um diese Gewalt gegen alles und jeden zu rechtfertigen. Und da war natürlich die nationalsozialistische Ideologie natürlich wurde sehr dankbar aufgenommen, aber diese Leute waren im Kern, waren die meisten keine überzeugten Nationalsozialisten. Es gibt diese berühmten...
Das war so ein Typ Gewaltmensch.
Typ Gewaltmensch, der im Osten danach ausgebrochen ist, durch den kompletten Kontrollverlust, durch den kompletten Verlust des autoritären Staates. Und ich sehe das teilweise immer noch. Ich habe das jetzt gerade erst letzte Woche, da war ich in den tiefsten Käfern in Sachsen-Anhalt unterwegs, beruflich, und da wurde mitten am Bahnhof, in irgendeinem Scheißkaff, ich mache solche Touren noch mit dem Auto, wurde einfach mitten am Bahnhof ein junger Mann zusammengeschlagen von einem Typen, der aber kein Fascho war, der aber garantiert in den 90er Jahren, also so, du musst ja erstmal so skrupellos sein, dass du mitten in der Öffentlichkeit vor 20 Zeugen jemand zusammenschlägst einfach und mit Knie ins Gesicht rammen und so weiter, obwohl du dem körperlich deutlich überlegen bist. Das war ein 17-jähriger Schüler, der verkloppt hat und der Typ war halt fünfmal so breit. Und da dachte ich so, okay, genau so waren die 90er Jahre und das wahrscheinlich jeden Tag in irgendwelchen ostdeutschen Käfern. Und diese Gewalt Vielleicht wäre der Typ, der es gemacht hat, der hat ein Pöbel gesorgt T-Shirt an, also eigentlich von der Punkband. Oh Gott. Aber der hätte doch in den 90ern garantiert, wäre der als Bonehead rumgelaufen. Also das ist irgendwie so ein bestimmtes Milieu und das ist im Osten ausgeprägt. Das gibt es heute zum Teil auch noch. Das sind natürlich sehr unsympathische Leute. Ich will nur sagen, dass da hatte Port auch einen Punkt gemacht. Mein Gott, ich rede zu viel, du kommst gleich wieder dran. Da hatte Port einen Punkt gemacht. Diese Gewalt brauchte einen politischen Überbau, damit sie irgendwie einem höheren Zweck dient. Aber eigentlich ging es nur alle gegen alle und jeder gegen jeden. Das wollte ich damit sagen. Genau.
Und kurze Anekdote aus Dessau. Also ich sagte ja schon gerade, es gab in vielen ostdeutschen Städten auch diese organisierte Kriminalität. Und ich glaube sogar, dass die das eigentliche Wendeproblem war, nicht die Nazis. Und in Dessau war das auch sehr spektakulär. Die Stadt wurde da von so einer Schutzgeldtruppe beherrscht. Ich glaube, dann haben sie 95 wurden die dann alle verhaftet von der Bundespolizei übrigens, weil sie den Dessauer Bullen das nicht mehr zugetraut hatten. Ja. Die da alle, war auch der Dessauer Baudezernent, war in dieser Gang mit drin. Also es war wirklich krass.
Hat der Clemens Meyer da nicht ein Buch drüber verfasst? Über diesen Film? Nee, das ging noch immer was anderes. Das ging noch immer so Pädophilie-Vorwürfe, die so auch bis ein ganz höchste.
Ich glaube, Sachsensumpf war.
Der Sachsensumpf, genau, das war es. Stimmt. Das war es, der Sachsen-Anhalt. Ja.
Sachsensumpf war Leipzig, halt Dresden.
Genau. Ja.
Anderes interessantes Thema.
Auch eine Form von Racketum vielleicht.
Absolut.
Der Staat. Also.
Und in Dessau, also die ersten 5 Jahre, unser Problem damals, wenn ich ganz ehrlich bin, waren nicht Nazis. Unser Problem waren diese Mafiosis, weil vor denen hatten wir richtig Schiss. Die sind tagsüber auch damals in das besetzte Haus rein, haben Leute, die mit Minimengen Drogen gedealt haben, haben die rausgeholt, in den Wald gefahren, mussten sich das eigene Grab schaufeln. Also von der Sorte gab es viele so Scheinerschießungen, der Sorte gab es viele Geschichten, gab da auch Tote, viele Tote Anfang der 90er Jahre, also viel, viel mehr als durch rechtsextreme Gewalt. Und was ich sagen wollte, diese Zusammensetzung dieser Truppe war halt auch illuster. Da waren wirklich, auch aus meinem Bekanntenkreis, ein paar Linke dabei, die da mitgemacht haben. Da waren Migranten dabei und ihre Ausputzertruppe waren teilweise Nazis, die es gab da so einen bekannten Migranten, der die losgeschickt hat, geht in die Kneipe und schlagt alles kurz und klein. Und die Nazis hatten da kein Problem, nach der Pfeife von einem Deutsch-Kubaner zu tanzen.
Interessant, ja.
Und diese Geschichten hörst du wahrscheinlich wird es wahrscheinlich in den meisten ostdeutschen Städten geben. In Leipzig gab es ja auch so einen spektakulären Mord an so einem Autoknacker. Hümi hieß der.
Aber das war auch frühe 90er, Konowitz oder so, ne?
Auch die gleiche Zeit, Anfang der 90er. Da kann Ecke, glaube ich, mehr dazu sagen. Der wurde auch so von OK-Leuten abgeknallt. Und ich hatte, ich glaube, das kann ich ja erzählen, ich hatte mal eine lustige Begebenheit in Dessau beim Kurt-Weil-Fest, für die habe ich eine Zeit lang das...
Kurt-Weil-Fest,
das ist so ein Hochkulturfest.
Kurt-Weil kenne ich, ja.
Und ich habe da mal einen Teil des Programms für die gemacht, so alles, was so ein bisschen schräg ist. Und beim einem dieser Feste saß der Staatsanwalt für organisierte Kriminalität mit am Tisch bei uns. Und so nach dem 6. Bier fing er dann an zu prahlen, wen sie alles abgehört haben in den 90ern. Und auch so in unsere Richtung, ja, ich habe auch auf dem Kicker damals und der plauderte dann so völlig raus, dass für die in seiner Wahrnahme waren das einfach Unruhestifter. Nazis, wir, die Mafiosis und Dessau. Und alle wurden überwacht und die haben auch alle Probleme gelöst. Neuruppin hat es halt ein bisschen länger gedauert. Da weiß ich gar nicht, ob du das noch mitbekommen hast, weil die 2004 sind die erst hochgenommen worden. Also,
nee, ich habe da gar nichts, ich höre das zum ersten Mal. Also noch in Brandenburg, da ist ja auch gar
diese XY-Bande, das ist bis Dessau zumindest auch
nie gehört. Nee, aber 2004 war ich 16 und war gerade frisch in der linken Szene angekommen.
Das war das Thema.
Bisschen früh vielleicht, 2004, da hat man sich ja noch mit den übrig gebliebenen Nazi-Rackets rumgeschlagen, die im Ostwehr noch.
Ja. Was ich aber sagen will, ist, es gab natürlich Nazi-Probleme, wär doof, wenn ich das bestreiten würde. Aber vom Charakter her und mit dem Abstand heute, wenn man sich das anguckt, war es vielleicht die Herrschaft der Gangs nach der Wende. Und das Zitat von Pott, zeigt ja, dass er das genauso scheinbar gesehen hat.
Naja, das ist ja auch mit dem Rainer Sonntag, das war ja auch so ein dubioser Typ, irgendwie auch Dresdner, dann ist der, glaube ich, freigekauft worden. Im Westen abgetaucht, irgendwie mit zu Kühnen und diesen Leuten. Und dann ist der ja nach dem Fall der Mauer wieder von Kühnen zurückgeschickt worden nach Dresden als Statthalter und hat eine riesige Nazi-Truppe aufgebaut. Das waren irgendwie 300 Leute allein in seiner Kameradschaft. Und er selber war aber immer so eine total dubiose Gestalt. Gibt es ein altes Interview mit Ingo Hasselbach, der war ja einer der ersten berühmten Nazi-Aussteiger. Und der erzählt dann, dass Rainer Sonntag Der ist ja dann erschossen worden von so griechischen Zuhältern, weil er mit seinen Nazi-Fußsoldaten, dem war klar, der war das scheißegal, der war kein Faschist, der Typ war einfach machtgeil und hat auch diese NS-Ideologie auch, wahrscheinlich war das für ihn auch nur so ein Vehikel und hat ja seine Nazi-Fußsoldaten in Bordelle geschickt, nachdem er die ganzen vietnamesischen Straßenhändler hatte alle verprügeln lassen, ist er dann auf die Bordellszene losgegangen und hat dann da ja auch sich mit den falschen Leuten angelegt und die haben ja zurückgeschossen. Und da hat der Hasselbach auch gesagt, ja, der Typ war immer suspekt in der Nazi-Szene. Keiner mochte den. Das war einfach ein Kleinkrimineller. Aber der war, Gott sei Dank, war er der richtige Märtyrer, weil Kühn ist ja 2 Monate vorher gestorben, aber der war ja schwul und hatte AIDS. Und der taugte nicht so als Märtyrer, aber Sonntag war wenigstens der Blutzeuge des Reiches. Ja. Aber da sieht man mal, wie eng das verzahnt war. NS-Ideologie und organisierte Kriminalität, beziehungsweise eigentlich so dieses Machtgehabe. Aber Sonntag wollte ja der Kiezkönig von Dresden werden. So. Und hat halt seine Schlägertruppen, irgendwelche orientierungslosen Jugendlichen hat er losgeschickt und hat gesagt, wir müssen das machen, weil wir müssen für das saubere Deutschland kämpfen. Aber eigentlich wollte er selber nur der Oberzuhälter werden.
Ähnlicher Typ Mensch. Das sind autoritäre Charaktere.
Genau, durch und durch.
Wie man heute sieht, was den Prozess der letzten Wochen, gibt es auch in der Linken, diesen Typ Mensch.
Genau, das finde ich nämlich besonders interessant, weil in der Linken, ich würde mal sagen, im Vergleich zur Neonazi-Szene und zur organisierten Kriminalität waren die Linken in den 90er Jahren im Osten eher Pipifax, ne? Also wahrscheinlich haben die euch auch überwacht, weil der Verfassungsschutz musste ja auch irgendeine Aufgabe haben. Mhm. Aber die RAF war in den 90er Jahren auch nicht mehr. Also das Letzte, was sie gemacht haben, war Weiterstadt und Rohwedder. Aber sonst kam er ja nicht mehr viel. Also es gab keine ernstzunehmende Bedrohung mehr von links. Nee,
die haben nicht verstanden, wie harmlos wir waren. Das
genau,
war wahrscheinlich der
genau. Grund. Genau. Aber heutzutage ist es ja so, dass diese Rackets, also heutzutage ist es vielleicht so eine Art Staatsracket, weil die Linke, die staatstragende Linke, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Lina E-Gangs oder so weiter, ne, die sind irrelevant im Endeffekt, ne? Aber ich rede halt wirklich von diesen staatstragenden Linken, das sind jetzt diejenigen, die sind überhaupt nicht mehr harmlos, weil die diktieren den Ton, die geben an, wie du zu denken hast. Und sie haben immens viel Macht. Und sie können den gesellschaftlichen, den herrschenden Diskurs bestimmen. Und die Gedanken der Herrschenden, wissen wir laut Marx, sind ja die herrschenden Gedanken. Vielleicht ist das so ein bisschen der Brückenschlag zu heute. Vielleicht ist das auch so, es ist irgendwie klar, dass das halt mit den Nazi-Rackets konnte das nichts werden. Das ist klar, dass das irgendwie, vielleicht hatten die nur eine kurze Hochphase, aber irgendwie diese Leute sind alle komplett gescheitert. Und gibt auch Gründe, warum die Schlaueren von denen wie der Axel Reitz heute keine Neonazis mehr sind, weil was ist da noch zu holen? So, ich arbeite wahrscheinlich mit dem zusammen demnächst mal im Herbst. Okay. Werde ich vielleicht ein paar Lesungen mit dem machen, mit dem Axel Reitz. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, also gut, dass der kein Nazi mehr ist. Der hat nämlich was im Kopf. So.
Okay.
Genau. Naja,
aber sehe ich genauso wie du.
Genau. Wie und du. Vielleicht ist das kein Gang? Zufall, dass die Linke tatsächlich irgendwann diese Form der Rackets heutzutage stellt und der Staat hat sich selber gesäubert sozusagen. Nazi-Rackets, Clemens Nachtmann, der auch lange für Bahamas geschrieben hat, hat mal geschrieben, die Nazis, das sind so Schrott-Rackets. Die haben dann so ihr Dorf in MacPom mit 35 Leuten. Im Prinzip, ob die da wohnen oder nicht, ist doch scheißegal. Lass die da doch einfach vor sich hin sauern und dann sind die halt da und irgendwann sterben die und die kriegen keinen Nachwuchs mehr ran, zack, weg. Heute haben wir mit ganz anderen Rackets zu tun. So,
die Nazi-Rackets sind nicht geschäftstüchtig.
Die sind halt nicht geschäftstüchtig.
Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum sie relativ schnell untergegangen sind.
Genau.
Und die Linke ist sehr, sehr geschäftstüchtig. Ja.
Das fängt ist sie.
Die Zivilgesellschaft, die ja ein Vorläufer dieses großen Rackets war, was jetzt am Ruder ist, hat das ja schon gezeigt. Ja. Also wenn da von Verantwortung die Rede war, die man tragen müsste oder auch von diesen die haben alle ihre Leidenswege.
Genau.
Wenn die davon geredet haben, war das eigentlich immer eine Forderung. Es ging darum, okay, ich habe das jetzt gemacht, ich trage Verantwortung, ich will jetzt was haben dafür. Ich will Steuergeld, ich will einen Job, ich will eine Belohnung dafür. Also das Gerede von Verantwortung war immer mit Forderungen verbunden. Schon in der Zivilgesellschaft. Mhm. Und heute ist das ja völlig ungeniert. Ja? Also gesellschaftlicher Reichtum wird von diesem Milieu ja nicht mehr als irgendwas betrachtet, was zu verteilen gilt, ja, wenn auch unter einem Deckmantel, sondern es wird als Beute betrachtet.
Genau,
ja. Es geht darum, Beute zu machen. Das ist
ein Raubzug.
Sind
wir auch wieder bei Port. Die Raubzüge der Elite werden mittlerweile mit dem Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus verbunden. Je weniger echten Rassismus es gibt echten Antisemitismus, viel, viel mehr als echten Rassismus, nur da wird ja schön immer auch ein Bogen drum geschlagen, dass man sich bloß nicht damit auseinandersetzen muss. Da kann ich auch wieder, oh Mann, Verfassungsschutzbericht, das kurz als Einwurf, ne? Verfassungsschutzbericht, das suche ich auch nochmal kurz raus, sorry, Moment.
Ja, ja.
Hatte ich vor ein paar Tagen auch in der Story. Und zwar, das ist natürlich der alte Trick, den die dann immer machen. Hier, Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht haben wir 65 rechte Straftaten pro Tag. Politisch motivierte Straftaten, laut Verfassungsschutz Rechtsextremismus 23.493 im gesamten letzten Jahr. Und dann guckst du an Linksextremismus, dann ausländische Ideologie, was auch immer das sein soll, Reichsbürger etc. Also es wird auch nochmal unterteilt, Rechtsextremismus und Reichsbürger gilt noch als rechts oder nicht. Mhm. Aber Islamismus nur 361. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Und dann guckt man sich das an, lese ich mit diesen Tagesschau-Artikel durch. Ja klar, der alte Trick. Jede antisemitische Straftat, jeder Hitlergruß von einem Islamisten gilt als rechts. Na klar, dann passt das ja auch und dann stimmt das auch endlich wieder.
Ja, also und, es gibt noch einen zweiten Punkt, wie gesammelt wird, wie Straftaten gesammelt werden. Es gibt ja diese Zivilgesellschaftsklicken, Miteinander e.V., wie sie alle heißen.
Ja, ja.
Es ist ja ein ganzes Heer an Angestellten, was da mittlerweile arbeitet.
Und alles staatlich, genau.
Staatlich bezahlt natürlich, die diese Vorfälle sammeln.
Ja.
Also wo jeder scheiß Aufkleber an der Bushaltestelle ist ein antisemitischer Vorfall, der in die Statistik kommt.
Genau. Ja. Und das ist natürlich ein Popanz, der drum gemacht wird. Und das meinte Port auch damals mit dem, die Raubzüge der herrschenden Klasse, der herrschenden Elite werden kompensiert mit dem Kampf gegen Rassismus. Genau. Damit man schön, der hat das auch, das ist wieder so prophetisch, der hat das 2003 oder so geschrieben, damit halt schön die kleinen Leute, die Hartz-IV-Empfänger und so weiter, schön dumm gehalten werden, damit das halt, das klingt wirklich nach Verschwörungstheorie, aber es ist ja so, es hat sich ja komplett bewahrheitet und das hat er schon sehr früh erkannt, weswegen er auch von den letzten linken Getreuen geschasst wurde.
Ja.
Und der hat halt, genau, also die Leute, die heutzutage, dieses Milieu, die abgehängten sozusagen Plattenbaubewohner, die Leute in Sonneberg, die wirklich das Leben da ist, glaube ich, nicht schön, weil was willst du da? Da ist ja nichts. Diese Leute werden halt grundsätzlich immer als dumm, Dunkeldeutschland, rechtsradikal, Rassisten, Antisemiten geframed, damit halt die herrschende Bande...
Krieg gegen die Unterschicht.
Genau, also Krieg gegen die Unterschicht, genau. Selbst, da sind wir ja angekommen.
Ja, selbst, ich glaube, selbst diese Rammstein-Sache ist am Ende auch ein Krieg gegen die Unterschicht.
Das ist auf jeden Fall, es ist natürlich bedankend angenommen mit einer Band, die immer irgendwie als schwierig galten, die auch so ein bisschen, wusste man nicht, sind die jetzt rechts, sind die links? Ich finde, das ist eine linke Band, aber gut.
Ja.
Aber das, klar, natürlich, das ist ein einfaches Feindbild, ist ja klar, natürlich. Alles andere ist natürlich, naja. Ja.
Ja, und so Theorie vergessen, wie sie sind, aber alte Rechnungen, die sie begleichen wollen, vergessen sie nicht.
Nee.
Also Rammstein steht schon lange auf dem Zettel von denen.
Ich glaube auch.
Aber am Ende zeigt das Parteien, Ideologien, klar, das gibt's noch irgendwie. Ja, das ist die Überformung, die Rationalisierung, von der wir gesprochen haben.
Ja.
Aber am Ende geht's nur noch darum, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer. Ja, und um Beute machen. Ja, und
genau.
Und Gewinner ist der Beute machen kann.
Genau. Und ich glaube, das ist ziemlich eindeutig zu beantworten, wer da gerade.
Auch nochmal Pott, also sehr weitsichtig, hat das über den 68ern schon gesehen. Er sagt, die wollten eigentlich die Jobs ihrer Väter. Und er hat irgendwann mal, er hat auch irgendwo geschrieben, dass am radikalsten die RAF vorging, wenn sie die Jobs ihrer Väter wollte, weil sie das einfach umgelegt haben.
Ach, genial. Also wirklich, Pott kann man auf jeden Fall gerne wiederentdecken, wenn man den nicht eh schon liest. Großartig. Ich habe jetzt, warte mal, was wollte ich noch sagen?
Wir sind ziemlich schnell fertig, wa?
Ich bin auch so richtig, es ist richtig.
Irgendwie haben wir es ausdiskutiert schon, oder?
Ich weiß es nicht. Also ich würde eigentlich jetzt gerne, eine Stunde machen wir noch voll, dann gerne essen, weil ich habe echt Hunger. Ich habe ja am Anfang gesagt, es reguliert sich wieder ein bisschen selbst, weil du kannst diese herrschenden Beutemacher, die herrschenden, Raubzügler, gibt es das Wort überhaupt, sie geben medial, kulturell und politisch den Ton an. Das ist natürlich auch damit, weil Linke können wenig Handwerkliches, haben auch keine Ahnung von Wirtschaft, deswegen gehen sie immer gerne in Kulturelle, studieren irgendwas Kulturelles. So.
Oder Sozialwissenschaftliches. Noch ein schönes Racket, die Kulturwelt.
Die Kulturelite, genau, da sind wir.
Ganz vergessen.
Ja.
Alle Merkmale einer Gang.
Genau, das können wir auf Patreon machen, wieder ausführlich machen, bevor du dich hier jetzt mit den falschen Leuten anlegst. Wobei, du bist ja sehr furchtlos, was das betrifft. Aber ja, das sind halt die dominanten Felder, wo man, wenn du die halt besetzt, dann gibst du halt den Ton an. Das hat Gramsci ja schon wunderbar eigentlich vorgegeben. Wann war es? In den 20ern, 30ern? Die Linke muss halt die kulturelle Hegemonie erlangen und die muss nicht mal an der Macht sein, aber sie sind diejenigen, die den Ton angeben. So, und jetzt, ich bin ja der Meinung, jetzt reguliert sich das wieder selber, zum Beispiel durch diese Entscheidung des Supreme Courts in den USA oder auch, Achtung, Hot Topic, durch die Wahl von AfD-Leuten. So, ob mir das jetzt passt oder nicht, aber die Leute haben sich so entschieden und das wird Jetzt kommt das nächste Zittern in irgendeinem anderen Kaff in Sachsen-Anhalt, kann noch nie von gehört. Jetzt ist wieder Bürgermeister, Stichwahl.
Jesnitz, ja.
Ja, irgendwie habe ich noch nie von gehört. Unser Doppelnamen.
Bei Dessau gleich.
Ja, kann sein. Ragun Jesnitz oder sowas. Ja, ja. Was auch immer. Wahrscheinlich, da leben 200 Leute oder so. So. Aber es sind die, das wird sich nicht aufhören lassen. Und es ist auch so geil. Je mehr mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, je mehr gesagt wird, der Rechtsruck, das Vierte Reich, die NSDAP, die neue NSDAP, desto weniger interessiert das die Leute und desto mehr wird die AfD gewählt. Das ist, dass sie das nicht checken, gut. Hm. Also von daher, ich sehe das jetzt so mit der, ja, die Rackets, die linken Rackets geben den Ton an, sie bereichern sich, aber das wird nicht ewig gut gehen.
Nee, nee.
Das kann nicht mehr ewig gut gehen.
Also A, sie sind ja nicht, es gibt ja noch viele weitere Rackets. Das, es gibt ja, braucht man nicht zum 10. Mal sagen, kein Rechts-Links mehr. Es gibt also viele kleine Gangs, es gibt auch viele linke Rackets und es gibt ja auch die migrantischen Rackets, die wiederum bei eine Sphäre erobert haben, und zwar die Öffentlichkeit, den öffentlichen Raum.
Das ist richtig, ja.
Also die ganzen Horrorgeschichten aus dem Ruhrgebiet, die man jetzt hört.
Freibäder und so weiter.
Freibäder, Berlin
genau.
und so weiter. Und das
genau.
ist auch nicht zu unterschätzen, dass dass dort Abraham Front hin oder her, dass die
naja, das ist ja eher, ne?
die bärtigen jungen Männer schon sowas wie Herrschaft im Sinn haben, wenn sie den öffentlichen Raum
eine Dominanzgeste im öffentlichen Raum, natürlich, klar. Der Islam ist eine Herrschaftsideologie, weil also das sagt ja der Name. Also Islam heißt Unterwerfung. Ja. Das ist natürlich klar. Das ist, ja, das finde ich nämlich.
Habe ich noch ein schönes Klugscheißer-Zitat?
Ja, bitte.
Bei Pott rausgeschrieben, Frau Horkheimer, die Grundform der Herrschaft ist das Racket.
Das hat Horkheimer gesagt.
Horkheimer.
Achso.
Bei Pott, Horkheimer ist mir zu schwierig, aber
bei. Ist mir auch zu schwierig, wobei ich glaube, den späten Horkheimer, der hebt ja den frühen Horkheimer auch immer auf. Das Einzige, was dann irgendwie so Trottel wie Thilo Jung immer zitieren könnte, ist irgendwie, Faschismus ist irgendwie Kapitalismus und das muss dann weg, was ja Horkheimer so 1938 geschrieben
hat. Beziehungsweise Thilo Jung formuliert das dann so, ich gebe Adorno recht, wenn er sagt und so weiter und so fort. Und Pfaff, dieser, wie heißt der Thilo?
Tino Pfaff,
ja, der ist auch. Ja. Ich gebe Horkheimer recht, wenn er sagt.
Das hat Pfaff, also ja, auch mit diesem Interview Zitat, mit ne?
Ja.
Ja, oh Gott, ja. Genau, aber der späte Horkheimer ist ja konservativ gewesen. Und der Ort später Adorno, wenn er noch ein paar Jahre länger gelebt hätte, wäre er auch total konservativ gewesen. Also von daher, die würde ich auch immer verteidigen, die beiden, gegen jemanden wie Marcuse zum Beispiel. Aber jetzt habe ich mich verzettelt. Ach so, genau. Die migrantischen jungen Männer, sage ich mal. Also vor allem die, sagen wir, eher einer etwas strengeren Auslegung des Islams angehören. Das ist interessant, weil das sind Rackets, die aber irgendwo zwischen das stehen irgendwo dazwischen. Sie werden umgarnt von der herrschenden linkswo grünen Elite, aber sie scheißen auf diese Leute. Sie wollen mit denen nichts zu tun haben, außer natürlich diese nadelstraffen Islamisten, wie Ayman Masiyek und so weiter. Mhm. Ich hoffe, der hört das nicht, sonst verklagt er mich bestimmt, wegen übler Nachrede oder was weiß ich, Denunziation. Das sind aber Leute, die sind natürlich, die wissen ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit irgendwelche Trottel wie Frau Faeser oder diese ganzen, ich nenne sie mal die wiedergutgewonnenen Deutschen, damit die denken, ach super, wie bunt, vielfältig und so weiter. Ein Ayman Masiyek ist ein knallharter Ideologe, der scheißt auf euch, der nutzt die Einfallstore, die ihr denen öffnet. Deswegen würde ich sagen, an wem liegt es? Wer war zuerst da? Ayman Masiyek mit seiner Ideologie, die Muslimbrüder, die auch auf Antirassismus und so weiter machen, oder die Leute, die das ermöglichen, wie zum Beispiel der Berliner Senat, der mit irgendwelchen ganz dubiosen islamistischen Organisationen wie Claim oder Insan zusammenarbeitet, die ganz dubiose Verbindungen haben. So. Das sind für mich indiskutable Leute, aber die Leute, die zum Beispiel im Freibad Stress machen oder im Rabetpark zum Beispiel, glaube ich, als Frau Samstagnacht im Sommer ist auch nicht so angenehm. Was sind das eigentlich? Also was machen wir denn mit denen? Das ist so. Wie ordnen die diese Leute ein? Also das ist, sie werden natürlich umgarnt von der herrschenden Elite, aber eigentlich sagen sie, nö, das hat auch mal jemand, der ja, sag ich mal, eher aus.
Also die Deutschen, es gab ja in Deutschland nie eine Mafia. Es gab zwar diese Ringvereine in Berlin in den 20er Jahren, ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast, das waren so Ex-Gefangeneninsassen, die sich zu so Ringvereinen zusammengefunden haben. Und das wurde ein bisschen verkitscht, hier die Gebrüder Sass, der Film mit Björn Becker.
Ja,
den Trends, gesehen, da spielen die ein bisschen eine Rolle. Oder M, eine Stadt sucht einen Mörder. Da geht es um Ringvereine.
Ja.
Aber so richtig hat Deutschland nie eine Mafia hervorgebracht.
Kannst du ruhig ein bisschen dich daran.
Hat Deutschland nie eine Mafia hervorgebracht und Pott sagt, weil es hier so einen kraftlosen, schlaffen Menschentyp gibt. Also nicht erst heutzutage, sondern schon mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Das haben die natürlich gespürt, wa? Als die,
also du meinst,
die Flüchtlinge seit Ende der 80er Jahre nach Deutschland spürten. Mhm. Und die haben ein Machtvakuum ausgenutzt. Das ist nachvollziehbar, so funktioniert. So, und
ja,
wenn man merkt, sozusagen eine Gesellschaft zerfällt auch, also staatliche Ordnung wird auch vermittelt in Form von Rackets, dann klar, gründe ich mein eigenes Racket, logisch.
Naja, das ist ja auch, genau, das ist ja auch was durchaus, also was man auch also mitnimmt aus, also die arabischen, also das sind ja Stämme und Clans. Du überlebst, du hast das am anschaulichsten überliefert, das ist ja der alte Lawrence of Arabia-Film. Wenn man sich Lust hat, irgendwie 3,5 Stunden Historien-Epos reinzuziehen, der ist aber wirklich interessant, weil der genau das ja beschreibt. Diese Vereinigung der Stämme und Clans gegen die Briten im Ersten Weltkrieg. Und gegen die Osmanen ging's ja. Genau. Und das ist ja aber eigentlich, das ist ja im Prinzip das, was viele arabische Gesellschaften ausmacht. Stämme und Clans. Und die Länder, die einigermaßen stabil sind, sind diejenigen, wo halt der größte Clan die Herrscherfamilie halt ist. Und was machst du denn, Leute, die halt irgendwie aus dem Libanon in den 70er, 80er Jahren hergekommen sind, auf sowas halt stoßen, auf so eine Gesellschaft, machen natürlich genau das, was sie aus ihren Herkunftsländern halt kennen. So.
Stämme
und Clans bilden.
Das ist schon und in dieses
Machtvakuum
bilden. Das ist schon interessant, weil da treffen schon zwei Formen von Ordnungsvorstellungen aufeinander. Also die europäische Mafia, die Sizilianer,
ja.
Hat auch Port Falcone zitiert. Falcone sagte auch, dass Mafia ist der Ausdruck eines Verlangens nach Ordnung, ergo nach. Ja. War ich zu leise jetzt?
Ich bin immer ein bisschen zu
leise. Okay,
ja.
Nochmal, also Falcone sagte, Mafia ist der Ausdruck eines Verlangens nach Ordnung, ergo nach Staat. Ja? Mhm. Ich muss zugeben, Staatstheorie kenne ich mir nicht so gut aus, aber ich glaube nicht, dass die Form von Ordnung, die Clans repräsentieren, Verlangen nach Staat ist. Das ist ein Verlangen nach der Form von Herrschaft, wie sie in Saudi-Arabien praktiziert wird. Das sind ja nur nominell Staaten. Das sind ja eigentlich große Religionsclans, würde ich mal sagen. Ne?
Das kann man so sagen.
Ja, und keine Ahnung, das ist ein neues Phänomen. Ich weiß auch nicht, wie das ausgeht. Wenn deutsche Rackets, die eigentlich irgendwie einen Staat im Sinn haben, die linken Rackets, die ja eigentlich den Staat kontrollieren wollen,
genau.
auf Clans treffen, die eine völlig andere Form von Vorstellung von Ordnung haben.
Echt, das siehst du doch jetzt schon. Also das ist doch ganz klar. Siehe doch, Berlin ist doch das beste Beispiel dafür, dass du eine rot-rot-grüne Misswirtschaft hast mit Leuten, die ihre Form des Staats umsetzen. Und das kollidiert doch total mit diesen Clans, die es in Berlin gibt. Das kann ja gar nicht funktionieren. Sie sind halt, wenn irgendeine Linkspartei Justizsenatorin gesagt hat, der Begriff Clan ist stigmatisierend und wir wollen jetzt keine Razzien mehr in Neukölln
durchführen. Ja, ja.
Es ist so krass, ne? Und die Clans denken so, ja, danke, ihr Vollidioten, ihr nützlichen Idioten. Also, das kann ja gar nicht funktionieren. Und ich glaube, entweder machen das diese linken Rackets, machen das, weil sie wissen, dass sie den haushoch unterlegen sind im direkten Clash, obwohl sie ja eigentlich den Staat auf ihrer Seite haben. Sie haben ja die Exekutive auf ihrer Seite und die Judikative und also sie haben ja alles auf ihrer Seite. Und trotzdem trauen sie sich an diese Leute nicht ran. Beziehungsweise wenn sie sich an die rantrauen, dann kommen sie mit 1600 Mann. Da musste sich sogar mal der Taz ein bisschen indirekt recht geben, als die Taz mal geschrieben hat, 1600 Polizisten wegen paar geklauter Klunker, ist das nicht ein bisschen überzogen? Würde ich sagen, ja, aber warum ist das so überzogen? Warum? Weil ihr euch nicht an diese Leute rantraut. Ihr habt es halt hingekriegt, die letzten Jahre irgendwelche Omas zu drangsalieren, irgendwelche Kinder zu drangsalieren, die rodeln wollten und nicht genug Abstand eingehalten haben. Ihr kriegt es halt hin, irgendwelche harmlosen Handwerker zu drangsalieren mit sinnlosen Steuern. Ihr kriegt es halt hin, irgendwelche 80-Jährigen zu drangsalieren, weil die jetzt irgendwie noch sich eine neue Heizung oder eine Wärmepumpe einbauen müssen. Das kriegt ihr alles hin. Ihr kriegt es halt auch hin, mir vorhin noch ein alter Freund von mir aus Lübeck zugeschickt, ihr kriegt es halt hin, in Lübeck eine restaurantbetreibende Familie zu drangsalieren, weil es gibt irgendwelche Unstimmigkeiten. Das ist auch so geil. Das ist auch so typisch für linke Rackets. Das muss ich auch nochmal raussuchen. Moment. Das ist ganz, ganz erschütternd. Aber es passt halt. Und zwar schickte er mir vorhin, es gibt in Lübeck ein Restaurant, das ist Shanghai, heißt das. Und die gibt es seit, keine Ahnung, weiß ich nicht, Jahrzehnten. So, und Ärger um Arbeitserlaubnis des Kochs. Lübecker Restaurant Shanghai bangt um Existenz. Verantwortlich dafür ist nach Ansicht der Restaurantbetreiber ein Missverständnis und die schlechte Erreichbarkeit des Amtes. Mhm. Ich finde, das steht exemplarisch eigentlich dafür, für was passiert, wenn linke Rackets zu viel Macht kriegen. Mhm. So, Lübeck SPD. Ja.
Failed City
Berlin. Genau. Aber das ist symptomatisch dafür. Man kriegt es halt hin gegen die Leute, die sich nicht wehren können, die keine Lobby haben, die schiebt man ab, die drangsaliert man. man hat die Leute ja nicht lang genug in der Gastro drangsaliert, 3 Jahre damit, ich finde, unsinnigen Lockdowns und Maßregeln und so weiter und horrenden Geldstrafen. Aber an gewisse andere Records traut man sich halt nicht ran. Umgarnt die aber gleichzeitig, indem man glaubt, wenn man den alten Mubarak wünscht, dann mögen, müssen die mich doch mögen. Dann müssen die mich doch mögen. Ja, es funktioniert aber nicht. Die hassen euch trotzdem. Es ist so.
Wir haben ja gestartet mit der Einschätzung, dass die Linke über kein historisches Urteilsvermögen verfügt, wa? Oder überhaupt, was heißt historisch, überhaupt kein Urteilsvermögen mehr. Und das lässt nichts Gutes an. Ne? Das betrifft halt nicht nur die Einschätzung von historischen und politischen Situationen, das betrifft auch die Fähigkeit, ein Land zu lenken, eine Wirtschaft zu lenken und so weiter.
Auch das sehen wir jetzt, ja, genau. Und ja. Ich sehe auch nicht, dass das so groß, das wird tatsächlich, glaube ich, erstmal nicht so schnell verschwinden. Also diese Grünifizierung der Politik, das wird auch nicht enden, wenn der nächste Kanzler Friedrich Merz heißen wird. So. Also da weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, es flackern Leuchtfeuer auf, wie gesagt, Supreme Court und auch die Wahl von einer mir nicht sonderlich sympathischen Partei. Jetzt habe ich es nochmal gesagt, damit es auch alle verstehen. Aber wir werden sehen. Es ist der Anfang vom Ende vielleicht.
Hoffen wir mal, dass du recht hast, dass es eine Selbstheilung ist und nicht, dass ich recht habe, dass es die Zunahme des eines Chaos sozusagen ist. Ne?
Wie gesagt, auch das Chaos, wir werden es sehen. Es wird...
Vielleicht wird es ein gutes Chaos, das kann auch sein.
Ja, und da macht halt jeder sein Ding. Gut, ich würde mal sagen, auch da, das hatte ich auch schon ein paar Mal gehabt.
An der Welt?
Alle gegen alle und ich glaube, die Klimakleber und ihre grünen Freunde werden verlieren in einem Kampf alle gegen alle.
In der Welt wurde letztens, ich habe jetzt vergessen, wer es war, wurde zitiert, irgendwie der Leitspruch des Konservatismus. Wir müssen alles ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Aus irgendeinem Werk, aus irgendeinem
Horkheimer, der späte Horkheimer.
Später Horkheimer.
Radikal sein heißt heute konservativ sein.
Fand ich aber schön, fand ich schönes Zitat. Damit alles bleibt, wie es ist, muss alles geändert werden.
Das habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja.
Könnte ein gutes Schlusswort sein. Was haben wir denn jetzt? Boah, 62 Minuten.
Oh.
Ich dachte mir eigentlich, ich hatte es kurz angekündigt, aber eigentlich andererseits auch nö. Weißt du, du warst ja letzte Woche, hast ja dein Festival gemacht und jetzt fängt ja wie Fusion auch wieder an, wo ich auch etliche Jahre war, immer zum Arbeiten. Dachte, vielleicht erzählen wir uns noch ein paar Festival-Stories, aber weißt du was? Nö, das machen wir auf Patreon.
Okay.
Persönliche Stories, vielleicht auch Sachen, die man...
Nee, ich habe viele Festival-Anekdoten, da kann ich erzählen. Ja.
Aber das machen wir, wir müssen auch nicht alles machen. Ich fand, das war eine sehr politische Folge. Es war wirklich wie so richtig durchgepeilt. Ich bin so richtig mit richtig Hass erfüllt auf den Staat und das Finanzamt hergekommen. Ich habe noch auf dem Weg noch einen Aufkleber fotografiert. Ich dachte, den finde ich richtig geil. Ich glaube, ich hätte mit den Jungs oder Mädels oder wie auch immer, vielleicht stimmen wir nicht in allen Fragen überein, aber ich dachte mir, dieser Aufkleber, ich unterschreibe alles, was da drauf steht. Anarchiezeichen, Widerstand gegen jede Regierung, egal welche Farbe, Angriff ist die beste Verteidigung und darunter brennt's.
Sind das deine Anti-Imp-Kumpels hier aus dem Viertel?
Nee, Anti-Imps wollen ja auch den Staat übernehmen und wollen ja selber die Regierung stellen und die haben ja auch nichts gegen eine DKP oder MLPD oder eine andere.
Ist kein Absender?
Nö, ist einfach nur Anarchiezeichen. Und Anarchie, wenn Wahlen was ändern werden würden, wären sie verboten. Alter anarchistischer Klassiker. Ich bin im weitesten Sinne
ein Anarchist. Vielleicht landen wir da mal. Als Wiglaf Trost gestorben ist, hat er irgendwie zum Kommunismus gefunden. Hat er noch zugegeben, dass jetzt seine Ersatzreligion vielleicht. Werden wir mal wieder Anarchisten.
Also, ich bin in gewisser Weise bin ich ein Anarcho-Liberaler oder sowas. Mhm. Aber mal schauen. Ich fand den Titel Der Zerfall der Gesellschaft, so nenne ich die Folge. Das ist ein sehr schöner Titel. Fügt sich auch gut mit den Themen, die ich mit dem Koya Zidatis immer habe. Der schreibt ja auch gerade ein Buch über verschiedene Gesellschaftsentwürfe, die für die Zukunft
mitbringen werden. Privatstädte.
Genau. Und so. Privatstädte, dann aber auch autoritäre nationalistische Regime oder totale Failed States oder eben dieses, oder eben nennen wir es wie konservative Sozialdemokratie, wie in Polen oder Dänemark. Genau, das sind alles verschiedene Fragmente der kommenden Ordnung. Wird sein Buch wahrscheinlich heißen. Auch ein sehr schöner Titel. So hieß aber eine Folge schon letztes Jahr. Genau. Wollen wir was essen gehen?
Ja, gerne.
Ich habe richtig Hunger. So, dann danke ich dir, Jörg.
Danke, Philipp. Ich hatte heute mehr als 10% Redeanteil.
Das ist schön.
Also ich bin mit 10% auch zufrieden, aber...
ja, heute. Noch. Okay, beim nächsten Mal. Nächstes Mal machen wir die Festivalfolge auf Patreon und dann lasse ich dich ganz viel erzählen.
Okay.
Bis dann.